Das Interesse an solchen Geschichten, an der Zeit des Nationalsozialismus, am Holocaust ist groß. Auch und gerade bei jungen Menschen. Das erlebt nicht nur Sonny und das hat nicht nur Ron Ulrich bei seiner Arbeit am Film erlebt, sondern das belegt auch eine aktuelle Studie der Arolsen-Archive. Danach sagen 75% der sogenannten Generation Z, zwischen 16 und 25 Jahre alt, mich interessiert das Thema sehr. Ich will verstehen, wie und warum das alles passiert ist. Auch um mit unseren Problemen heute besser umgehen zu können. Für viele Menschen in jedem Alter überraschend ist, dass es in den Konzentrationslagern auch sowas gab wie beispielsweise Fußball. Theresienstadt, wo Helmut Sonneberg war, hatte sogar anderthalb Jahre lang eine organisierte Liga. Theater, Musik, Orchester, Blaskapellen, das alles gab es im KZ. Und es gab auch Kabarett. Der Frankfurter Musikkabarettist und Kabaretthistoriker Jovan Nelson erzählt in einer seiner Grammophonlesungen von dieser Kunst unter widrigsten Bedingungen. Kabarett ist Kritik an Gesellschaft und Politik, ist satirisch, ist polemisch, also alles, was in der nationalsozialistischen Diktatur bei Androhung der Todesstrafe verboten war. Wie konnte es sowas in Konzentrationslagern geben?
Weil die Inhaftierten einfach sehr häufig wirklich zur Crème de la Crème gehörten der Weimarer Republik und der Unterhaltungskultur. Und alle natürlich wussten, dass sie nur überleben, wenn sie in ihrem Beruf arbeiten. Also die meisten zumindest. Das ist ja auch etwas, was immer wieder soziologisch untersucht ist. Wenn Menschen etwas tun, was ihnen gut tut, was sie selber gewählt haben, und das war dieser Beruf, dieser künstlerische, dann werden sie länger leben. Sie haben es auch natürlich als Auftrag gesehen, andere am Leben zu erhalten, was allerdings in der Rückschau bei vielen Überlebenden ganz unterschiedlich bewertet wurde. Es gibt welche, die sagen, Gott sei Dank gab es diese Kabarettisten, die Musiker, die Kunstschaffenden, die uns auch zwischen den gestapelten Betten noch unterhalten haben. Und andere sagen, die eitlen Fatzken, wie konnten die nur?
Wenn aber Kritik an der Politik verboten war, welche Inhalte hatte dann überhaupt dieses Kabarett? Also was war überhaupt erlaubt? Was durften die überhaupt?
Natürlich gab es klare Vorgaben, wenn das also offiziell war, wie zum Beispiel im Lager Westerbork, gab es einen begeisterten Lagerkommandanten namens Gemmecker, ein Düsseldorfer Polizist, der sich da ja eine richtige Bühne hinbauen ließ, pikanterweise aus den Brettern einer abgerissenen Amsterdamer Synagoge. Das war ein 300-Plätze-Haus. Und da wurde natürlich vorher gesagt, was, also musste genehmigt werden, eingereicht werden. Und es gibt Bilder noch davon, es gibt auch Filme noch davon, es waren Unterhaltungsrevuen. Und trotzdem hat dann ein Conferencier zum Beispiel gewagt, wie der Max Ehrlich war es, glaube ich, sich vor den Lagerkommandanten in Westerbork und seine Gäste, die er einlud, die saßen alle in den ersten drei Reihen, schön im Polstersessel, und dahinter saßen die Gefangenen. Und der stellte sich hinter Max Ehrlich und sagte, ja, wir stammen ja alle von Moses ab. Worauf natürlich ein Schweigen ausbrach, ein entsetztes. Und dann sagt er, Entschuldigung, natürlich nur ab der dritten Reihe. Also das waren so Möglichkeiten, die überliefert sind. Ansonsten war es aber, muss man auch sagen, diese Unterhaltungskultur in den KZs oder auch in Theresienstadt waren natürlich instrumentalisiert. Diese Vorstellungen in Westerbork zum Beispiel fanden immer Dienstagabend statt, wenn die Transporte in die Vernichtungslager gingen, nach Auschwitz, Sobibor etc., um einfach eine Ablenkung zu schaffen, auch um draußen die Schreie der zu Verladenden abzumildern.
War Kabarett im KZ auch ein Akt des Widerstands oder war das wie beim Fußball, also dass man die Kabarettisten auch benutzt hat, um nach außen darzustellen, der Fußball kam ja auch in so einem Propagandafilm vor, nach dem Motto, schaut mal, was die hier alles machen dürfen und wie gut es ihnen hier geht.
Genau, also das waren eben gerade jetzt im Bezug auf Theresienstadt und diesen unsäglichen Film, den Kurt Gerron drehen musste, das war natürlich der Gedanke, man hat das einmal fürs Rote Kreuz aufgehübscht, und damit man nicht jedes Mal wieder, wenn eine Kommission durchgesetzt angesetzt hatte, das Lager zu besichtigen, das Ghetto, dann hat man eben diesen Film gedreht und konnte ihn vorführen. Das war ja die Überlegung. Und das war natürlich perfide hoch 10. Auch dieses Drehbuch, was Geron schreiben musste, aber auch da ist überliefert, er war ja ein wirklich sehr, sehr guter Schauspieler, ein bekannter Ufa-Regisseur, der ist aufgeblüht. Und das war natürlich auch wichtig, dass er vergisst, dass andere vergessen. Er hat eine Möglichkeit darin gesehen, so viele Leute wie möglich zu beschäftigen, weil er dachte, wenn ich die beschäftige, dann werden die nicht ins Gas geschickt. Genau das Gegenteil war der Fall. Der Film war abgedreht und am nächsten Tag rollten die Transporte, dass es eben keine Zeugen mehr gab. Andererseits, die Kabarettprogramme, da sind ja immer noch auch Texte überliefert aus der Erinnerung, die machen sich schon sehr geschickt lustig auch über die Verhältnisse, auch über die Eitelkeiten, die es natürlich gab. Es waren ja Menschen auf engstem Raum zusammengefercht und wie unter einem Brennglas hat man da bei vielen auch ihre Verletzbarkeiten gesehen oder ihre Eitelkeiten. Ein Universitätsprofessor gibt das nicht so leicht auf, nur weil er da im Elend lebt. Auch das wurde teilweise persifliert und das ist ja auch die große Kunst des Kabaretts, auch über sich selbst lachen zu können. Und das hat sehr vielen geholfen und bei einigen ist es sehr, sehr bitter in der Nachschau angekommen.
Die Grammophonlesung Kabarett im KZ mit Texten, Liedern, sowohl live gesungen als auch von Schellackplatten mit den Geschichten dieser Menschen. Wie ist das an so einem Abend? Das ist ja ein Programm auch zwischen Lachen und Entsetzen. Wie reagiert das Publikum darauf?
Genau so. Also das ist natürlich ein Abend, wo ich mir sehr genau die Dramaturgie überlegt habe, wie ich die Leute führe, was ich ihnen auch zumute an Bildern oder nicht. Und dann aber auch immer wieder zwischendrin zum Beispiel auch was singe von Willi Rosen, der großartige, witzige 20er-Jahre-Schlager geschrieben hat, damit einem auch klar wird, was für eine Qualität hinter Stacheldraht da geliefert wurde. Und natürlich sind dann die einzelnen Details oft erschlagend. Aber die Leute sind wirklich, ich habe noch keinen Abend erlebt, der nicht, es klingt jetzt ein bisschen technisch, aber der nicht funktioniert hätte. Und die Leute kommen immer sehr bewegt, auch noch danach auf mich zu. Ich habe lange Gespräche häufig mit den Menschen. Und das ist was Schönes, zu sehen, dass man etwas, was einem selber wichtig ist, zu erhalten, diese Erinnerung zu erhalten, manchmal auch überhaupt erst zu erzeugen, weil viele wissen gar nicht um diesen Umstand. Das ist eine meiner erfolgreichsten Grammophonlesungen. Das ist einfach schön zu sehen, dass das funktioniert, dass man das weitergeben kann.
Jo van Nelsen zu seiner Grammophonlesung Kabarett und Kabarettisten im KZ. Sein Podcast zur Geschichte von Chanson und Kabarett in Deutschland ist zu finden auf YouTube.